Guten Morgen. Auf Geheiß meiner Frau sitze ich auf einer Bank bei uns im Burghof, in der Hoffnung, dass Vogelgezwitscher ein nettes Hintergrundgeräusch bildet. Ich grüße euch mit der Losung für diesen Sonntag und tue es mit einem Augenzwinkern. Lobt Gott in den Versammlungen. Psalm 68, Vers 27. Und noch das Gebet eines Kindes füge ich an. Lieber Gott, könntest du bitte 2020 löschen und neu installieren? Es hat einen Virus. Danke. Mir ist schon bewusst, dass dieses Thema rund um Corona für manche wirklich ein HNO-Thema ist. Es hängt ihnen schon bei Hals, Nase und Ohren raus. Andere aber haben Fragen. Was ist das? Wie soll man das geistlich einordnen? Gibt es Deutung und Bedeutung in dieser Frage? Was kann man dazu sagen? Nachdem ich mehrere Anfragen erreicht habe, in denen ich um eine geistliche Einschätzung der gegenwärtigen Lage gebeten wurde, hier ein paar knappe Gedanken, die ich gerne auch an euch weitergebe. Und wie gesagt, das sind meine Gedanken und Einschätzungen. Unfehlbarkeit nehme ich dafür nicht in Anspruch und ich möchte es auch nicht groß diskutieren, denn auch in der gegenwärtigen Situation ist es mir immer noch am wichtigsten, Menschen mit Christus bekannt zu machen und ihnen zu helfen, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Was jetzt die Ursachen dieser Krise angeht, da schwanken die Einschätzungen gewaltig. Die einen sehen darin kriminelle Machenschaften übelster Sorte. Es gibt unter anderem Verschwörungstheorien, die davon ausgehen, dass wir es mit dem Versuch einer globalen Machtergreifung zu tun haben. Andere sehen darin einfach eine Pandemie, wie sie alle paar Jahre einmal auftritt. Auf- und Abwiegler mit ihren krass voneinander abweichenden Einschätzungen inklusive. Und wieder andere sehen in Corona eine Strafe Gottes, ein direktes Gericht Gottes, als einen weiteren, letzten, dringlichen Ruf zur Umkehr. Wobei die Sache mit Gericht, und das schicke ich mal vorweg, einigermaßen komplex ist und Gericht Verschiedenes bedeuten kann. Es kann bedeuten, dass jemand untergeht und den Platz in der Geschichte verliert. Es kann auch mit dem Verlust des persönlichen Heils verbunden sein. Es kann aber auch Strafgerichte geben, wie Naturkatastrophen und Krankheiten, wie sie in 5. Mose 28 geschildert werden. Israel hat das zum Teil schon erfahren. Und es gibt natürlich das große Weltgericht am Ende der Zeit vor dem großen weißen Thron. Und da ist noch mehr. Ich schicke noch ein zweites vorweg. Ich möchte keine politische Predigt halten. Soziale, wirtschaftliche, gesellschaftliche Fragen lasse ich bewusst außen vor. Aber so erleben wir es eben gerade. Seit einiger Zeit steht das gesellschaftliche Leben still. Und vieles von dem, was man sonst so zur Verfügung hatte, von Gasthäusern über Biergärten, Kino, Konzerte, Theater, Disco, Fitnessclub, Grillparty, alles ist auf null runtergefahren. Und ich denke, das hat auch keiner von uns jemals so erlebt. Dass irgendwie das ganze Leben stillsteht, das ist schon einzigartig. Irgendetwas scheint im Gange zu sein, über das wir keine Kontrolle haben. Und wir wissen nicht einmal, wie lange dieser Ausnahmezustand noch andauert. Nochmal, was ist das? Was können wir dazu sagen? Das erste oder ein erster Anlauf zu einer biblischen Deutung ist diese Sache mit dem Coronavirus, mit all seinen Folgen, Strafe und Gericht Gottes. Also wenn das so sein sollte, dann merke ich gleich einmal an, es ist reichlich unspezifisch oder willkürlich. Denn auch vorher schon starben tausende Kinder an Hunger und Mangelernährung in dieser Welt. Auch viele Menschen, besonders in der dritten Welt, sind durch tödliche Krankheiten aller Art hingerafft worden. Und wenn das Gericht sein soll, dann scheint es mir interessant, dass die Opfer Opfer des Gerichtes werden und nicht die Täter. Natürlich haben diese Dinge es so an sich, dass sie nicht in unseren Breitengraden passieren, spielen sich oder haben sich weitgehend außerhalb unserer Wahrnehmung abgespielt. Aber wie gesagt, wer oder was soll denn dadurch gestraft werden? Natürlich haben wir in der Schrift immer wieder Berichte davon, dass Gott aktiv und direkt Gericht verhängt. Aktiv und direkt auch Gericht vollzogen hat. Es gibt tatsächlich in der Schrift einen Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen. Also, dass Taten Folgen haben. Gott straft die Ägypter durch Plagen, Naturkatastrophen, Krankheiten. Wir lesen das in 2. Mose 7 bis 11 in diesen Kapiteln. Wir wissen auch um das Gericht am Nordreich Israels 721 vor Christus, dann am Südreich 587 vor Christus und auch die Zerstörung Jerusalems und seines Tempels im Jahr 70 nach Christus wurde von Jesus bereits in den Reden von seiner Wiederkunft, zum Beispiel Matthäus 24, ganz klar angesagt, obwohl das Ereignis selbst im Neuen Testament nicht berichtet wird. Und es wird uns in der Schrift auch ganz klar gesagt, dass wir am Ende der Zeit solche Gerichte zu erwarten haben. Offenbarung 8 und 9, die Posaunengerichte und schließlich die Schalengerichte in Offenbarung 15 und 16. Aber alles, was in der Zeit oder den Epochen dazwischen bis zu diesem Ende hin auf dieser Welt passiert, an Nöten, Katastrophen, Krankheiten und Seuchen, Krieg und Kriegsgeschrei, alle diese Dinge würde ich vor allem von drei Schriftstellen her deuten. Alles andere scheint mir theologisch doch etwas waghalsig bis fragwürdig. Römer 1, 18 und die folgenden Verse redet ganz klar davon, dass Gott die Menschen dahingegeben hat. Das Wort taucht in Vers 24, 26 und 28 auf. Der Mensch hat ein Leben ohne Gott gewählt und jetzt muss er ohne diesen Gott auskommen. Das heißt, ohne Steuerung, ohne göttliche Ordnung, ohne das Leben Gottes und ohne die Kraft Gottes. Und die Folgen sind vor allem Zusammenbrüche im ethisch-moralischen. Auswirkungen auf das Leibliche dann inklusive. Was zum Beispiel heute mit unserer Nahrung angestellt wird, rangiert für mich unter fahrlässiger Bosheit. Stichworte Unverträglichkeiten, geschädigte Immunsysteme. Und womit hinter verschlossenen Türen experimentiert wird, ist schlicht nur noch kriminell. Römer 5, 12 spricht dann vom Eindringen des Todes in diese Schöpfung durch die Sünde Adams. Wir lesen da, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Vers 14 dann, dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Also, seit dem Fall Adams haben wir den Tod in der Welt wegen der Sünde. Der Tod, das Unheil, ist in jeden Bereich eingedrungen. Seither haben wir Störung, Krankheit, Defekte, Behinderung. Und in der Folge, so sagt es dann Römer 8, ab Vers 18, die folgenden Verse, in der Folge wurde die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit, und das griechische Wort spricht eigentlich mehr von Untergang und Verderben, unterworfen. Durch diese Schöpfung geht ein tiefer Bruch, ein schmerzhafter Riss. Paulus kann sogar sagen, dass die Schöpfung ächzt und stöhnt, sehnsüchtig auf Erlösung wartet. Denn als Adam als Krone der Schöpfung in Sünde fiel, Da hat er auch das Reich, das ihm anvertraut und übergeben war, in seinen Fall mit hineingezogen und alles mit Tod infiziert. Das ist nach meiner Einschätzung die tiefere Ursache für alles, was wir unter anderem an Krankheit und Leid, Seuchen und Epidemien erleben. Ein tiefgreifender Bruch, eine tiefgreifende Störung der Schöpfung, die keinen Bereich unberührt lässt, weder unsere Biosphäre noch unseren Leib. Und wenn wir diese Dinge weiter bedenken, dann müssen wir zweierlei im Auge behalten. Durch Jesus geschieht schon etwas entscheidend Neues. Er lässt diesen Zusammenhang von Tun und Ergehen, also falsches Tun und Gericht als Strafe, diesen Zusammenhang lässt er nicht einfach gelten. Angesichts eines Unglücks in Jerusalem, Lukas beschreibt das in Kapitel 13 in den Versen 4 und 5, da kann Jesus sagen, meint ihr wirklich, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und die er erschlug, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Das heißt, er macht seinen Zuhörern klar, dass sie selber in keiner anderen Lage vor Gott sind, als die, die ums Leben gekommen sind. Ich sage euch, nein, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Das heißt, Jesus löst gleichzeitig ein Stück weit diesen Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen auf, indem er sagt, dass diese 18 von diesem umstürzenden Turm erschlagen wurden. Das kommt in so einem Leben, das kommt in diesem Leben vor, aber die Ursache für dieses Unglück ist nicht ihre Sünde, denn sonst müssten alle anderen auch längst erschlagen sein. Aber dann geht es bei Jesus natürlich sehr viel weiter. Er ist in eine unheilvolle Welt hereingekommen, um Menschen zurückzuführen ins Heil, in eine vertrauensvolle, liebende Beziehung zu Gott. Und wir wissen, wie das geschieht. Jesus nimmt alles Böse, alles Unheil, ja selbst den Tod auf sich. Und der Weg zum Heil der Menschen kostet ihn das Leben. Die Strafe wird auf den Sohn gelegt und der Vater leidet mit. Der Sohn, der Sündlose, er leidet die Konsequenzen einer unheilvollen Welt, die der Mensch insgesamt verursacht hat. Die Strafe liegt auf ihn, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt, sagt Jesaja 53, Vers 5. Aber das andere dürfen wir auch nicht übersehen. Als Christ bin und bleibe ich Teil dieser gefallenen Schöpfung. Römer 5, Römer 8. Krankheit, auch dieses Corona, kann mich genauso treffen, wie sie andere trifft. Krankheit gehört zu dieser Schöpfung, weil sie immer noch unter den Folgen des Falles leidet, ächzt und stöhnt. Das heißt, der strikte Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen ist zwar durchbrochen, aber die Folgen, die mit einer gefallenen Schöpfung zusammenhängen, können auch mich treffen. Man kann natürlich ganze Geschichtsereignisse versuchen, als aktive Gerichte Gottes zu deuten. Und die Liste der Zusammenbrüche in der Geschichte der Menschheit ist lang. Von der Pest und anderen Seuchen über den 30-jährigen Krieg bis zur Katastrophe des NS-Regimes und der kommunistischen Diktaturen. Man kann das als aktives Gericht Gottes deuten. Ob sich das alles aber so aus der Schrift begründen lässt, steht für mich doch unter einem großen Fragezeichen. Es sind die Folgen davon, wenn Gott Menschen den Folgen ihrer Wahl, ihrer Sünde, ihrer Entscheidungen überlässt, sie daran dahingibt, ohne einzugreifen. Dann kommt das raus, was wir in der Geschichte erleben. Ich mache einen zweiten Anlauf zu einer biblischen Deutung. Die Botschaft der Nöte. Diese Geschichte der Nöte und Bedrängnisse, die zu dieser gefallenen Welt gehören, das war immer. Und ist es auch heute ein dringlicher Ruf zur Hinwendung, zur Umkehr zu Gott? Nochmal, die Geschichte der Nöte und Bedrängnisse, die zu dieser gefallenen Welt gehören, das war immer und ist es bis heute ein dringlicher Ruf zur Hinwendung, zur Umkehr zu Gott. Nein, nicht nur zu vermehrter Anstrengung, die Ärmel hochzukrempeln, unsere solidarische, schöpfungsgemäße Verantwortung zu übernehmen. Ich würde es so spitz sagen, wenn wir mit diesem Problem, Corona, fertig werden, dann hat uns das auch fertig gemacht. Denn die Menschen werden sich wieder selbst auf die Schulter klopfen, weil sie es wieder einmal geschafft haben. Ein weiterer Ruf ist ungehört verhallt. Hebräer 12, die Verse 26 und die folgenden, verkündigt eine interessante Botschaft. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht er: Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal zeigt dann aber an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit nur das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Das ist es also. Wir merken, auf einmal schwankt alles. Da schwankt der Boden unter unseren Füßen. Und das sind nicht wenige Stimmen, die sagen, sowas gab es noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, so eine Krise. Das ist zumindest unsere Wahrnehmung. Mir fallen auf Anhieb eine ganze Reihe von weiteren Menschheitskatastrophen ein, muss man jetzt aber nicht verhandeln. Und ja, ich gebe es auch zu, mir ist auch ein wenig mulmig. Was wird das für eine Welt sein nach Corona? Und ja, ich wünsche mir auch, dass wir es in den Griff kriegen. Und zugleich, und ich möchte da etwas genauer hinhören, auf das, was in den Medien, und nur von da kriegen wir das Bild, das uns bestimmt. Keiner von uns ist von Corona-Infizierten umgeben, Arzt und Krankenschwester ausgenommen. Aber es gibt etwas, das wird von den Medien beharrlich verschwiegen und unterschlagen. Das, was hier im Hebräerbrief gesagt wird: Gott wird erschüttern. Gott ist da mit drin. Und er ist in diesen Dingen dann auch aktiv. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Gesundheitssysteme, Wirtschaftssysteme, Finanzsysteme, unser Rentensystem, unser ganzes politisches System, unsere Bildungssysteme. Was immer wir uns geschaffen haben, von dem wir meinten, dass es uns ein gutes Leben garantieren sollte. All das wird erschüttert werden. Und zwar aus einem einzigen Grund, dass die Menschen den Unterschied erkennen zwischen dem geschaffenen, erschütterlichen Dingen und den unerschaffenen und unerschütterlichen Dingen. Und das Unerschütterliche und Ungeschaffene, das ist Gott selber. Sein Thron, sein Reich, seine Liebe. Das ist es, was niemals wanken wird. Darauf ist Verlass, darauf kann man bauen, das wird auch bleiben. Und wir sollen das lernen, indem wir erleben, die Dinge, auf die wir setzen, Geld, Sicherheit, Wohlstand, das alles ist nicht tragfähig. Es hat nicht wirklich Substanz. Es bleibt nicht. Der Boden unter den Füßen wankt. Und jetzt käme alles darauf an, auf tragfähige Fundamente zu setzen. Also, in unserem Sprech, so richtige Fundamentalisten zu sein. Wissen, was der Grund ist, der wirklich trägt. Das Fundament, auf dem alles gebaut ist, Jesus Christus. Er, der alles hält und er, der nie weg oder zusammenbrechen wird und kann. Das ist Fundamentalismus pur und es ist die beste Art von Fundamentalismus, die ich kenne. Noch was? Diese Krise jetzt ist nicht die letzte und es ist auch nicht die schwerste. Da kommt, wenn ich auf die Schrift höre, noch mehr, zum Teil auch Heftigeres. Und das sind nicht nur Ausgangssperren. Da müssen wir als Christen womöglich ganz von der Bildfläche verschwinden. Und ich rede da nicht von der Entrückung, sondern eher von Untertauchen. Und auf das, was kommt, sollten wir uns einstellen. Was wir gerade durchmachen, ist kein Gericht. Oder nicht unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall Warnung. Es ist Beben. Festgeglaubtes, das auf einmal wankt. Und es ist, interessanterweise weltweit, keine Ecke ist ausgenommen. Und es hat einen Sinn. Auf das achten, schauen, den Sinn richten, auf das, was nicht erschüttert werden kann. Was besteht, wenn alles wankt? Was bleibt, wenn alles vergeht und zergeht? Und wir merken hier die Gegenwart Gottes in diesen Dingen und wir merken auch, Gott ist nicht da, um nur oder unbedingt zu segnen. Er ist da, um zu erschüttern. Und es soll zu einer Frage führen. Und die Frage ist ganz einfach. Was ist denn wirklich wichtig? Menschen sollen noch einmal diese Frage stellen. Worauf kommt es denn am Ende an? 80 Jahre Glück, ein schönes Leben oder eine Ewigkeit mit Gott? Was zählt wirklich im Leben? Worauf kommt es denn wirklich an? Was will ich wirklich erreichen? Oder noch direkter gefragt, was will denn Gott von einem Menschen? Und hier haben viele natürlich ein Problem. Denn der Geist der Welt hat vielen, zum Teil uns auch, den Sinn verblendet, den Sinn vernebelt. Unser Denken und Streben auf bloß vordergründiges, rein diesseitiges gerichtet. In 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 13 lesen wir, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Epheser 6, Vers 12 sagt Ähnliches, dass unser Kampf mit den bösen Geistern unter dem Himmel ist. Der Geist, der in der Luft herrscht, der das Klima, die Atmosphäre bestimmt, den Zeitgeist ausmacht, also das, was in der Luft liegt. Es ist der Geist der Welt, der Menschen einredet. Es käme nur darauf an, glücklich und zufrieden im Wohlstand zu leben. Ein schönes Haus zu haben, mit Reisen, mit Event und Party, tolles Auto, tolles Haus, anspruchsvoller Kulturbetrieb, ihr kennt das ja alles. Und ja, ehe ich es vergesse, Gesundheit, natürlich Gesundheit. Wie oft habe ich es in den Medien in diesen Tagen gehört, das Wichtigste ist die Gesundheit. Das ist die Botschaft menschlicher Weisheit. Und jetzt das. Mit diesem Virus kommt auf einmal diese lästige, verstörende Erinnerung an die Begrenztheit und Zerbrechlichkeit, an die Vergänglichkeit dieses Daseins. Der Geist der Welt hat so vielen den Sinn vernebelt, uns weisgemacht, dass dieses Leben alles sei. Die den Geist Gottes haben, sehen die Dinge anders. Sie hoffen auf Größeres als diese Welt allein. Nein, sie verachten diese Welt nicht. Aber sie sind ja auch nicht verfallen. Diese Krise bietet die Chance, dass der Ewigkeitshorizont wieder aufreißt. Ewigkeitsperspektive wieder zur Sprache kommt. Und wir sollen das auch tun und uns da nicht schämen, es beim Wort zu nehmen und zur Sprache zu bringen. Gott wieder zur Sprache bringen. Die Medien tun es nicht. Da geht es mit einer Verbissenheit sondergleichen darum, das Problem in den Griff zu kriegen. Und man überhört die Botschaft, die uns durch diese Not ausgerichtet wird. Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit des Lebens. Lasst uns wieder drüber reden, was am Ende zählt, wer am Ende steht, wer am Ende wartet, womit man es am Ende zu tun hat, an wem man am Ende nicht vorbeikommen kann. Die Weisheit dieser Welt hat dazu nichts zu sagen. Wir schon. Gott in Christus, er ist das Ziel aller Dinge. An ihm wird nie ein Mensch jemals vorbeikommen. Und er läuft entweder in seine Arme oder in sein Verderben. Mit menschlicher Weisheit kriegen wir vielleicht das Leben hier ganz gut auf die Reihe. Menschliche Weisheit hat sicher auch manches Tiefschürfende über Leben und Tod zu sagen. Aber sie kann keine Hoffnung geben über den Tod hinaus. Sie weiß nichts von dem Leben, auf das es eigentlich ankommt. Das wissen nur die, die den Geist Gottes haben und die von ihm her die Dinge anders deuten. Nicht als bloßes, unverständliches Verhängnis, sondern vielmehr als Anruf Gottes, sich ihm wieder zuzuwenden. Weil das auch die einzige Chance ist, mit den Verhängnissen der Geschichte fertig zu werden. Und natürlich bei vielen sofort die Frage, ja, will denn Gott das Leid? Braucht er die Not und die Schmerzen? Er braucht sie nicht, aber er gebraucht sie sehr wohl. Und wenn es keinen anderen Weg gibt, einen Menschen zur Vernunft zu bringen und ihn von seinem Weg in die Verlorenheit wegzukriegen, ja, dann kann Gott auch den Schmerz verwenden. Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Schmerzen sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. So sagt es C.S. Lewis. Ja, es gibt eine Botschaft, die immer auch in, mit und unter Nöten und Schmerzen mitgeliefert wird. Der Schmerz ist ein Bote, den man nicht vorschnell wegschicken soll. Vor allem nicht, ehe er seine Botschaft ausgerichtet hat. Unser gewöhnliches Verständnis von Krankheit ist kindisch. Krankheit ist für uns ein Übel, das unbedingt beseitigt werden muss, und zwar möglichst schnell. Einem schwachen Kind und seinen geringen Möglichkeiten mag diese Sicht gerecht werden. Einem gereiften Erwachsenen kann sie nicht genügen. Es ist erschreckend, dass auch viele Ärzte angesichts von Krankheit nur die eine in dieser Ausschließlichkeit flache Sicht von Krankheit haben. Die Krankheit, das Leid, der Schmerz, das ist Störfaktor, den man möglichst schnell wegkriegen muss. Dass eine Erkrankung auch einen Wert in sich trägt, dass sie Voraussetzung wesentlicher Erfahrungen sein kann, dass Krankheit, Paradox, Anstoß und Hilfe zu einer inneren Heilung sein kann, dass es unter Umständen auch einmal gar nicht gut ist, wenn eine Krankheit zu rasch vorübergeht, das ist den meisten Menschen fremd. Vor allem den Schmerz, der doch ein Gottesbote ist, möchten sie möglichst rasch beseitigen. Oft genug, ehe er überhaupt ausgeredet hat und seine Botschaft losgeworden ist. Ein drittes. Wir. Was hat uns die Schrift zu sagen mitten in Nöten? Und ich lese uns Verse aus Psalm 46, Abvers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, Selah. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird sie fest bleiben. Und Gott hilft ihr früh am Morgen. Zuversicht wird uns in Vers 2 genannt. Und Zuversicht ist nicht positives Denken, nicht zuversichtliche Gedanken. Das hebräische Wort hier hat die Bedeutung von einem Ort der Zuflucht, dass man Obdach findet, einen Schutzort hat, ein Ort, wo man sicher ist und wo man bewahrt wird. Stärke, das ist die Kraft, um etwas zu bewältigen und durchzustehen, durch eine Notzeit in der Kraft Gottes zu gehen. Hilfe, hebräisch Ezer, das ist eigentlich ein Helfer, ein Beistand, einer, der an meine Seite tritt und den Weg durch die Troubles mit mir geht. Im Militärischen ist sogar die Rede von einem Entsatzheer. Da ist jemand schon völlig eingeschlossen. Der Ring der Belagerer hat sich um ihn geklammert. Und jetzt kommt jemand daher im letzten Moment und sprengt diese tödliche Umklammerung auf. Das ist Ezer. Das ist Hilfe. Und es sind vom Hintergrund des Psalms her echte Notlagen, Situationen, wo man leicht den Kopf verliert, wo die Übersicht und die Perspektive verloren geht, wo Verzagtheit sich breit macht. Manche Ausleger sagen, dass die Belagerung Jerusalems im Jahr 701 den zeitgeschichtlichen Hintergrund bildet, und das ist gut denkbar. Jesaja 36 und besonders Jesaja 37 beschreibt diese aussichtslose Lage sehr eindrücklich und vor allem Kapitel 37 erzählt davon, wie Gott diese Notlage gewendet hat. Und das ist auch der Trost, den uns der Psalm verkündigt. Gott selber ist da. Er selber mittendrin in der Geschichte. Nein, nicht etwas wird besser, sondern er wendet die Lage. Er ist der Trost des Herzens, wenn sich nichts bessert und nichts ändert. Oft genug hat er schon hier und jetzt geholfen. Und ich denke, ihr habt alle auch eure ermutigenden Zeugnisse, wie, wo, wann, auf welche Weise Gott euch durchgeholfen hat, euch bewahrt hat, rausgehauen hat. Aber oft genug erleben wir es auch, dass in diesem Leben eben nicht noch einmal alles gut wird. Unser lieber Freund Markus ist vergangenen Sonntag in der Früh heimgegangen zu Christus. Das Beste, was ihm passieren konnte, wenn man an ihn und an Jesus denkt. Aber schlimm für eine Familie, die zurückbleibt. Nein, es ist aus menschlicher Sicht nicht gut geworden. Aber Psalm 46 und dann auch Psalm 91 weisen eben auch über diese Welt und diese Weltzeit hinaus. Auch da leuchtet Ewigkeitshorizont auf, eine letzte Geborgenheit, wenn es um die letzten Dinge geht. Und genau dann ist Gott Zuversicht, Zuflucht. Auch wenn Welten wanken, da ist er unser Schutzort in allen großen und kleinen, privaten und weltweiten Weltuntergängen. Er ist unsere Stärke und Kraft, die wir auf dem letzten Weg, den letzten Metern brauchen. Er ist wirklich da. Er ist wirklich der, der uns hält und fängt und nicht ins Bodenlose fallen und taumeln lässt. Ja, und vielleicht reißen die einen oder anderen Sicherheitsnetze in der Welt in dieser Zeit. Aber ein Netz reißt nie, das er ausgespannt hat und das eigentlich seine Finger, seine Hände sind, die uns halten. Ich füge noch etwas Persönliches an. Diese Corona-Krise, die hat auch unsere Zentren, Häuser der Fackelträger und anderer geistlichen Werke schwer getroffen. Auch da ist überall der Betrieb runtergefahren. Ja, und keine Gäste oder Bibelschüler, das ist nicht nur ein geistlicher Verlust, sondern eben auch eine existenzielle Bedrohung. Und ich weiß nicht, aber irgendwann ist mir der Gedanke gekommen, und ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber vielleicht müssen wir das wirklich so dramatisch sehen, dass sich hier auch Amos 8 bis 12, 8 die Verse 11 und 12 erfüllen. Es kommt eine Zeit, spricht Gott der Herr, da will ich einen Hunger ins Land schicken, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören. Und sie eilen hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen sie und des Herrn Wort suchen sie und sie finden es doch nicht. Ist auch das ein Moment, das eine Rolle spielt? Immerhin, abgesagte Freizeiten und Tagungen, Gottesdienste, die nicht stattfinden, Gemeindeleben ist runtergefahren. Der Zugang dazu, doch, man kann bei YouTube auch Predigten finden, weiß ich auch, aber der Zugang zum einfachen Wort Gottes, dieser Zugang, dass Menschen die Botschaft sind, die sie selber tragen, bezeugen und wo man dann diesen Menschen als einer Botschaft Christi begegnen kann, das ist jetzt mit Abstand halten und mit Ausgangsbehinderungen, Versammlungsbehinderungen und Verboten runtergefahren. Der leichte Zugang zum Wort, und ich meine damit, dass Menschen das Wort sind, dieser leichte Zugang, der ist auf einmal etwas stark reduziert. Noch ein Wort aus Römer 8, Vers 28, wenn ich darüber nachdenke, wie wir als Christen mit dieser Geschichte umgehen und zu tun haben sollen. Dieses Wort aus Römer 8, Vers 28 kennen die meisten. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und ich möchte das schon auch in einer Übersetzung bringen, die mir sehr, sehr wichtig und sehr lieb geworden ist. Nicht nur dieses Wort, das in einer Übersetzung einen leicht fatalistischen Beiklang auch haben kann. Wenn man Gott liebt, dann muss einem alles zum Besten dienen. Lass ich stehen. Aber das Interessante ist, in Römer 8, Vers 28, da steht für dienen nicht duleio, sondern synergeo. Und das heißt, miteinander etwas bewirken oder das heißt zusammenarbeiten, etwas zusammentun. Und ich mag dieses Wort in dieser Übersetzung und das ist grammatikalisch und von den Vokabeln her korrekt und sehr kraftvoll, wenn man liest. Wir wissen, dass Gott zusammen mit denen, die ihn lieben, in allen Dingen wirkt, um das Gute oder Beste zu schaffen oder zustande zu bringen. Ist es nicht erstaunlich, dass Gott uns, seine Leute, die Jesus lieb haben, inmitten aller Albtraum-Szenarien verwendet, nutzt, braucht, um Gutes zustande zu bringen. Mit uns zusammen arbeitet er in allen Dingen, dass doch noch etwas Gutes daraus entstehen kann. Er will unsere Herzen berühren, dass wir weinen mit denen, die in Trauer und Tragik sind. Manchmal will er auch unsere Taschen berühren, dass wir uns erleichtern und gerne geben. Helfen und lindern, wo Schmerz und Sorge einfach mit Geld auch beizukommen ist. Oder er will unsere Lippen berühren und Füße und Hände, damit sie praktische Güte und Liebe zu denen bringen, die leiden. Und dass wir auf diese Weise eben mitwirken dürfen am Wandel zum Guten in dieser Welt, egal wie viel die Uhr schlagen mag, immer und bis zuletzt und auch in der letzten Nacht dieser Welt sollen und dürfen wir die Leute sein, in denen die Liebe eben nicht erkalten muss. Gott wirkt mit uns zusammen. Der krönende Höhepunkt von allem. In allem wirkt Gott mit uns so zusammen, dass wir dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden. Ein letztes Unglaubliches, viertens, Unglaubliches geschieht mitten in den Nöten. Israelis wenden sich der Bibel zu. Immer mehr Menschen in Israel nehmen im Zug der Corona-Krise die Bibel zur Hand. Und die Angst bezüglich der Verbreitung des Coronavirus wächst auch in Israel. Landesweite Einschränkungen, Ausgangssperren machen allen zu schaffen. Doch finden auch immer mehr Bibelstellen ihren Weg in den öffentlichen Diskurs. Auch in Europa bewegt sich etwas, so berichtet ein 38-jähriger Arzt aus der Krisenregion Italiens der Lombardei Folgendes. Niemals in meinen dunkelsten Albträumen habe ich mir vorgestellt, dass ich sehen und erleben könnte, was hier in unserem Krankenhaus seit 3 Wochen geschieht. Der Albtraum fließt und der Fluss wird immer größer und größer. Am Anfang kamen einige von ihnen, dann Dutzende, dann Hunderte. Und jetzt sind wir keine Ärzte mehr, sondern wir sind zu Sortierern auf einem Band geworden. Und wir entscheiden, wer leben und wer zum Sterben nach Hause geschickt werden soll. Bis vor 2 Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Das war normal, weil wir Ärzte sind und auch gelernt haben, dass die Wissenschaft die Gegenwart Gottes ausschließt. Ich habe immer über den Kirchgang meiner Eltern gelacht. Vor 9 Tagen kam ein 75 Jahre alter Pastor zu uns. Es war ein freundlicher Mann. Er hatte ernsthafte Atembeschwerden, aber er hatte auch eine Bibel bei sich. Und wir waren beeindruckt, dass er sie den Sterbenden vorlas, ihre Hände hielt. Jetzt müssen wir zugeben. Wir an Menschen sind an unsere Grenzen gestoßen. Mehr können wir nicht tun. Und jeden Tag sterben mehr und mehr Menschen. Wir sind erschöpft. Haben 2 Kollegen, die gestorben sind. Andere sind infiziert worden. Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der Mensch tun kann, wo das endet, wir Gott brauchen. Und wir haben begonnen, ihn um Hilfe zu bitten. Wenn wir ein paar Minuten Zeit haben. Wir reden miteinander und wir können nicht glauben, dass wir als wilde Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach unserem Frieden sind und den Herrn bitten, uns beim Widerstand zu helfen, damit wir uns um die Kranken kümmern können. Gestern starb der Pastor, der bis heute, obwohl wir hier in 3 Wochen mehr als 120 Tote hatten und wir alle erschöpft und zerstört waren, dass er es geschafft hatte, uns trotz seines Zustandes und unserer Schwierigkeiten einen Frieden zu bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. Er ist zum Herrn gegangen, bald werden wir auch wir ihm folgen, wenn er so weitermacht. Ich war seit 6 Tagen nicht zu Hause. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt gegessen habe, aber ich möchte meinen letzten Atemzug der Hilfe für andere widmen. Ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich von Leiden und Tod umgeben bin. In diesen ergreifenden Zeilen des Arztes kommt einiges von dem zum Ausdruck, was ich in diesen Pandemietagen für wesentlich halte. Die Realität der Endlichkeit und des Todes, die Ohnmacht und Begrenztheit des Menschen, die Besinnung und die Umkehr zu Gott aber auch. Und dann ein gefasstes Sterben im Glauben. Und es zeigt uns auch, auch in ausweglosen Situationen gibt es immer noch einen Weg. Und das ist der Weg zu Jesus. Und wenn wir ins Bodenlose fallen, es gibt eines, das uns immer auffängt und hält und trägt und an sich zieht. Und das sind die Arme des Vaters. Auch das können wir lernen aus solchen Zeiten. Die Schwierigkeiten sind nicht das Letzte. Gott ist es, der Vater, der uns ruft, hält und trägt. Amen.